Und da kam dann auch jemand, die das konzessionieren, und ging da so rein und kam wieder raus und fing an zu lachen. Und meinte so, das werde ich euch niemals konzessionieren. Das war dann wirklich so noch so klassisch mit einem Schnäpschen und einem weiteren Schnäpschen. Und am Ende hat er uns das abgenommen. Und ich musste dann aber auch den sogenannten Hackschein machen. Da musst du irgendwie in die Handelskammer und musst da, und das ist wirklich krass, musst du 2 Vormittage am Wochenende mit anderen Gastronomen aus Hamburg, das riecht unglaublich nach Alkohol, musst du jeweils 4 Stunden da hocken und hörst dir so an, wie man mit Lebensmitteln umgeht. Ich habe eine Imbisskonzession. Also ich habe den Golden Pudel Club Hackschein bekommen.
Kiezmenschen, der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo.
Hallo, mein Name ist Wiebke Bromberg und ich bin heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Schorsch Kamerun, Sänger der Goldenen Zitronen, Autor, Theaterregisseur und Mitbegründer des Pudelclubs. Hallo Schorsch.
Hallo.
Schön, dass wir hier bei dir zu Hause sein dürfen.
Ja.
Schorsch Kamerun, das ist ja nun nicht dein bürgerlicher Name. Wie bist du darauf gekommen, dich so zu nennen?
Ja, es war so eine Phase, wo einige von uns so Punk Jugend Lust hatten, irgendwie was anderes zu sein, glaube ich, als das, was so vorgesehen war. Also wir wollten raus aus den bürgerlichen Umgebungen und haben uns dann eben selbst neue Namen gegeben. Also irgendwas, was irgendwie größer oder fantastischer oder irgendwie manchmal irritierend klang. Deswegen heißen wir Rocco Schamoni oder auch der große Campino oder auch Bela B oder however. Also das ist so, was ja auch dann so alte Kumpels sind, die man immer noch mal trifft. Und ja, ich glaube, wir wollten einfach irgendwie so ein bisschen unsere Herkunft auch so ein bisschen ein Stück weit verleugnen. Also wir mussten unbedingt da raus aus unseren oft sich einengt anfühlenden Umgebungen, die da eher so bürgerliche waren oder auch manchmal sehr autoritäre, und haben uns dann irgendwas gesucht, uns eigentlich so ein bisschen selbst eine neue Biografie schreiben. Und deswegen haben wir so angefangen, uns einen eigenen Namen zu geben. Meiner ist so ein bisschen daneben gegangen, finde ich eigentlich selbst.
Also echt?
Ja, ich finde schon. Also die Kombi funktioniert ja auch auf eine Art, die ist irgendwie amüsant. Aber das Kamerun ist, ja, war wahrscheinlich so eine, irgend so eine Verbeugung vor Afrika. Oder ich dachte auch, das klingt weit weg natürlich. Und aber es geht auch ganz schnell. Sowas macht man ganz schnell, dann muss man den Rest seines Lebens damit klarkommen. Aber Schorsch davor, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, das ist so dieses Widersprüchliche, was ja mein ganzes Sein irgendwie auch umgibt, hat da, das spiegelt sich da schon. Und ich wusste auch nicht, dass man so wirklich der bayerische Schoschi ist dann auch immer so ein bisschen deppig. Aber das zusammen ist dann vielleicht eben genau, also dieses Ambivalente da drin passt dann vielleicht auch wieder zu mir. Aber es ist ein Stück weit misslungen, glaube ich.
Ja, das empfindest aber vielleicht nur du so.
Ja. Ist ja oft so mit so Namen, ne? Auch unser Bandname, die Goldenen Zitronen, eigentlich irgendwie bescheuert. Also würde man sich heute nicht mehr nennen, ist nicht gerade cool. Aber man verbindet ja was damit, so ist es eben. Und wenn man da was mit verbindet, dann interessanterweise, ja, hat man dann irgendwie so eine Farbe da drin und ist es irgendwann auch so eine, dann wird ja fast wie so eine Marke und dann stimmt's irgendwann. Dann hast du halt so ein Labeling in dem, was du da machst. Und eben Schorsch Kamerun, für manche steht das für was und die Band eben auch. Oder Pudelclub, den ich ja mit angefangen habe. Es ist ja auch so ein bisschen idiotisch. Aber da stecken dann so manchmal so ironische Sachen drin. Oder es war so ein bisschen Bürgertumsspott bei uns ja auch. Das ist ja so eine wo wir so mit gestartet sind. Wir wollten das Bürgertum irgendwie überhöhen oder verzerren oder verspotten. Also gerade so dieses 70er, 80er Jahre mäßige, was so eine Frivolität hatte, die irgendwie anstrengend war und eben auf der einen Seite irgendwie, ja, wie gesagt, frivol und irgendwie wüst mit so Eltern, Keller, Bar und auf der anderen Seite aber total streng und manchmal sehr autoritär und es ging irgendwie auch um Leistung und ich hatte noch so einen Nazi-Deutsch-Lehrer so auf dem Land und so einen Rektor, der irgendwann meinte, kommen Sie bitte nach dem Sommer nicht wieder. Also solche Sachen und da drin versuchte man dann eben so einen Zerspiegel zu finden. Das war eigentlich auch Punk. Also sich Klamotten anziehen, manchmal Anzüge, die kaputt machen und eben damit zu irritieren. Damit ging das ja so los. Und da sind wir so ein bisschen bei geblieben. Die Goldenen Zitronen zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, ist das so ein Negativpreis für, ich glaube, ein misslungenes Auto. Ganz sicher bin ich nicht. Aber es ist so ein Negativpreis. So wie die, ich glaube, die Goldene Himbeere.
Das gab's schon, ja. Die Goldene Himbeere kenne ich. Die Goldenen Zitronen kenne ich nur von dir.
Ja, das ist irgend so ein Negativpreis auch. Und das fanden wir dann irgendwie amüsant.
Aber dann passt ja goldene Zitronen noch besser als goldene Himbeere eigentlich. Du bist von der Schule geflogen?
Ich bin, ja, also wie schon gerade gesagt, ich bin, man hat mich gebeten, nicht mehr wiederzukommen. Also ich habe meine 9 Jahre absolviert und hätte auch versetzt werden können an der Realschule Timmendorfer Strand, aber der Rektor bat mich, nicht wiederzukommen. Also hat wirklich so gesagt, ich wünsche mir, dass sie nicht wiederkommen. Das fand ich dann damals irgendwie stark, nicht mehr zur Schule gehen halt. Und dann hatte ich aber, ich habe keinen Schulabschluss, das ist so, gar nichts. Ich habe nichts, gar nicht meinen Hauptschulabschluss.
Oh, ja. Aber du, hat ja irgendwie trotzdem funktioniert.
Irgendwas hat funktioniert.
Ist ja nicht so schlimm. Nochmal zu deinem Namen. Nennt dich deine Familie auch Schorsch oder sagen die Thomas zu dir?
Unterschiedlich. Also meine Mutter nennt mich schon beim bürgerlichen Vornamen. Bei meinem Bruder zum Beispiel, der 13 Jahre jünger ist, da schwankt das. Der weiß, glaube ich, nicht so genau, wen er vor sich hat. Aber es ist unterschiedlich. Aber Schorsch ist dann schon, es kommt immer darauf an, wann man damit begonnen hat. Ich schon sehr früh. Und deswegen bin ich schon eher Schorsch so. Also ich fühle das auch. Aber ist auch wirklich egal. Man kann das ja auch eintragen. Man kann ja auch so Künstlernamen, könnte ich auch eintragen in mein Ausweis. Ich hatte aber nie so richtig Lust. Mir ist es ein bisschen wurscht, ehrlich gesagt. Aber ich, ja, so. Aber ja, selbst meine Freundin nennt mich Schorsch. Also ich bin nicht Thomas. Und das ist irgendwie vorbei dann, glaube ich, irgendwann.
Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, du kommst aus Timmendorfer Strand und hast keinen Schulabschluss. In deinem Buch Die Jugend ist die schönste Zeit des Lebens beschreibst du ja auch deine Kindheit. In was für einem Elternhaus bist du aufgewachsen?
Bei mir, meine Biografie ist so ein bisschen zerrissen, weil ich mit meiner Mutter dann zu einem Stiefvater zog hier in den Hamburger Speckgürtel. Also da war ich 6 Jahre, gerade angefangen in der Schule in Timmendorfer Strand, und dann zog ich halt nach Rheinbeek mit meinem Stiefvater ins Gewerbegebiet, der da so einen Autoladen hatte. Und das war für mich so eine Zäsur. Also dadurch kam so einiges ins Wanken. Und vorher bin ich eben Timmendorfer Strand aufgewachsen, aber eben dann ohne Vater. Die haben sich schon vor der Geburt getrennt und ich war so mit Mutter und Oma, also in so einem Damenhaushalt. Und es war so eine Pension, wo ich so aufwuchs. Also so der sogenannte Fremdenverkehr. Interessantes Wort auch. Und, ja. Und auch Timmendorfer Strand ist ja auch wirklich irgendwie nicht real. Also die Umgebung sind wirklich, das lebt vom Tourismus und eben auch von so einer Art von so einem Kaufleuten Spirit. Also man versucht irgendwie alles zu Geld zu machen, was es da gibt. Jede Kammer. Wir zogen dann auch im Sommer zogen wir in den Keller oder auf den Dachboden. Das war so die Umgebung. Also eben es war so ein Kaufleuteverhalten.
Was ist um das? Die guten Zimmer frei zu machen für die Touris.
Genau. Oder? Ja, genau. Also um irgendwie alles irgendwie jeden Quadratmeter irgendwie so zu vermieten. Was davon existiert diese ganze Gegend? Und das hat das so geprägt. Wir fanden Touris aber auch irgendwie scheiße. Und also einfach so, weil die so kamen und sich so breit machten und irgendwie das so irgendwie auch störten. Und man fing auch damals an, so Touris irgendwie, ja, irgendwie so komisch. Ich weiß, wir haben mal so eine Quallenfalle am Strand gebaut. Das ging dann so schief, dass da leider so ein kleines Kind reinfiel. Und dann gab es irgendwie mega Ärger natürlich. Und also, aber solche Sachen, also Touris fand man irgendwie doof.
Ach, das war schon eine so, Touristenquallenfalle.
Ja, ganz genau.
Und so, ist und, schief gegangen.
Also es gab mehr so Zeugs. Und mittlerweile, ich weiß nicht, ich finde es immer noch irgendwie, ich mag das einfach nicht. Ich mag immer nicht so dieses Kaufleuteartige, das gibt es auch in Hamburg ja sehr stark. Also man sagt ja Pfeffersack oder diesen Spirit. Und mein Stiefvater war dann eben auch Autoverkäufer oder hatte dieses Autogeschäft, das wuchs dann auch immer weiter. Und immer diese Idee, was verkaufen zu wollen, das nervt mich irgendwie. Vielleicht auch so, weil das auch so für mich ein Grund, da unbedingt was ganz anderes machen zu wollen, also irgendwie da wegzugehen. Und es war eben sehr autoritär. Und es war so, er war so Chef zu Hause und in der Firma. Und wir wohnten dann auch noch in diesem Autoladen. Das war wirklich gruselig. Also im Gewerbegebiet in Rheinbeek, da, das gönne ich niemanden, da irgendwie weiter groß zu werden. Ernsthaft nicht. Und ich finde Hamburger Speckgürtel auch irgendwie scheiße. Aber es ist nur so, gibt natürlich immer beides, ist ja klar. Also
bist du eigentlich schon mit 6 aus Timmendorfer Strand weg?
Genau.
Und hast da gar nicht mehr gelebt?
Doch, meine Mutter ist dann irgendwann nach sehr anstrengender, sehr wilder Trennung, in der ich so Zündelkind wurde, in der Gegend sind wir dann irgendwie mit 11, 12, zurück nach Timmendorfer Strand. Da war aber, da war
es. Tut mir leid, da muss ich einmal einhaken.
Ja, bitteschön.
Zündelkind? Das hört sich nicht gut an.
Nationalkinder sind so, es gibt einen Film, der heißt Systemsprenger, der ist irgendwie bekannt gewesen.
Ja, den kenne ich.
Genau. Mhm. Und man wird das, glaube ich, um so eine bestimmte Aufmerksamkeit zu erreichen. Das ist so die einfachste psychologische Erklärung. Du hast so eine Umgebung, die dich irgendwie nicht wahrnimmt oder sich um andere Dinge kümmert. Und als Kind reagiert man dann entweder mit totalem Rückzug oder mit so einem Angriff oder teilweise ganz schlimm mit so einer Autoaggression. Und das gibt's eben auch noch. Und bei mir war es irgendwie so, ich habe irgendwie angegriffen. Ich habe dann, ich habe eben Ärger gemacht. Ich habe irgendwie Briefkästen angesteckt, fast mal eine Chemiefabrik da in dem Gewerbegebiet. Und es gab natürlich immer noch größeren Ärger. Aber es war so, es war einfach meine Art, irgendwie mich zu melden. Man kann auch, also auch nochmal so Küchensatz, Psychologie, Schrei nach Liebe. Aber eben dadurch ist auch so, habe ich so ein etwas gestörtes Urvertrauen auch in dieses, was zu Hause bedeutet, und musste eben so unbedingt weg dort und überall von all dem. Und das hat mich, glaube ich, so geprägt. Also dieses Unterwegssein, das ist ja auch anstrengend. Also immer weg zu wollen, immer unterwegs zu sein und so auch so ein Stück weit, ja, so ein Beziehungszweifeln. Also weil ich das eben auch so erlebt habe, weil sich das ständig änderte und eben auch mit den Vätern in dem Fall. Und auch mit meiner Mutter war es dann irgendwie schwierig und die hatten ständig Ärger und da muss man irgendwann raus. Aber dadurch wird man durchaus Zündelkind, so heißt das dann. Oder manche werden, wie heißt das, AD irgendwas?
ADHS?
Sowas, also auch das kann passieren. Das heißt dann immer,
ich glaube, da kann so einiges passieren.
Ja, das Kind ist irgendwie unruhig oder das Kind, und so waren dann auch meine Zeugnisse, die gingen dann ab der Klasse 7, wo ich da eben eingeschult wurde, dann rein ging das denn, da standen immer nur so Sätze, stört den Unterricht, passt nicht auf, irgendwie macht Ärger, ist unkonzentriert und all das, aber das führt man schon darauf zurück, würde ich sagen. Ohne das jetzt nur entschuldigen zu wollen, dass ich unglaublich genervt habe. Aber so ist es eben, ne? Also das ist schon irgendwie auch nicht lustig.
Ja.
Also wenn du das erlebst, dass du einfach keine, das ist ja eine Form von Unsicherheit im Zuhause und das war schon auch sehr anstrengend. Aber daraus speise ich auch so unterschiedliche Sensibilitäten. Eben zum Beispiel auch mein mich abkämpfen mit Autoritäten. Aber da bin ich eben auch professionell drin. Also ich erkenne auch Autoritäten und versuche die eben ja zum Teil auch anzugreifen oder zu überlisten oder mich auch mal zu entfernen und all das. Also das ist aber so eigentlich, das erklärt eigentlich so mein Schaffen, wenn man so will. Mhm. Deswegen ist Punk auch so günstig gewesen. In der Zeit gerade. Man konnte eben mit Punk zeigen, dass einem eine Umgebung irgendwie durchaus missfällt. Und das hat funktioniert, weil es sehr irritiert hat. Es hat die Bürger ja wirklich geschockt. Das ist ja längst vorbei. Also diese Äußerlichkeiten von Jugendkultur, die wirklich nerven und irritierend sind oder gar sowas wie so Verbote oder irgendwie sowas herausholen, das gibt's ja irgendwie nicht mehr. Also das ist nach Punk eigentlich vorbei gewesen, wenn man so will.
Und Punk funktioniert immer noch. Heute gibt's TikTok.
Heute gibt's TikTok, ja, du kannst auch mit TikTok Ärger machen wahrscheinlich. Also ich glaube ja, es gibt mit allen Instrumenten kann man irgendwie nerven oder irgendwie was zeigen oder Künstlerin sein und so, das ist durchaus möglich. Also eben ist, damals hat das eben funktioniert mit Sachen kaputt machen, Irokesenschnitt und irgendwie Fuckfinger und wir wollen mit euch nichts zu tun haben und wir lehnen das alles ab. Aber es war durchaus auch politisch, weil es war eben schon auch eine Zeit, die sich übrigens ein Stück weit auch so anfühlt wie jetzt. Vielleicht nicht ganz so sehr, weil in dem Krieg in Europa haben wir ja so noch nicht kennengelernt, obwohl er immer noch ein Stück weit weg ist. Trotzdem ging es auch damals schon um Waldsterben oder Kalten Krieg, Atomwaffen, Atomkraft, all diese Dinge, also um diese Blöcke. Also es war gar nicht so viel anders, kann man sagen. Und eben auch um bestimmte Autoritäten. Das Witzige ist, heute nennt sich vielleicht die aktivste und vielleicht durchschlagendste Jugendbewegung Fridays for Future. Und wir waren bei No Future, das ist interessant. Obwohl wir eben verwandt sind, haben wir eine völlig andere Strategie gewählt. Und deswegen finde ich ja Fridays for Future auch so klasse, weil die das irgendwie schaffen, schon eine Progression einzufordern, also auch für eine Zukunft zu sein und trotzdem so weit zu protestieren, dass man sich sogar richtig rausnimmt. Also ich gehe nicht mehr in eure Schule. Also ich nehme das, was ihr mir hier vorlegt, nicht mehr an. Und das war bei uns genauso. Nur machen Sie es mit einer anderen Zeichensetzung. Das finde ich eigentlich ganz interessant.
Mhm. Wann war das bei dir so weit, dass du vom jungen Burschen zum Punk geworden bist?
Ja, so schon Teenager. Also bald es das eben gab, so späte 70er Jahre. Vorher gab es keinen Punk. Und das kam so, das schwappte so. In Timmendorfer Strand gab es ganz früh ganz viele Punker. Bisschen Zufall. Einer war in London und kam zurück, brachte die Sex Pistols mit und das war's dann. Und das gab's da und es gab's tatsächlich auch in Lütjenburg, da wo Rocco Schamoni und Daniel Richter herkommen. Daniel Richter ist so mein ältester Kumpel, der Maler Daniel Richter kennt manche Leute.
Ja.
Und wir sind so eben seit Teenager-Tagen sind wir befreundet und weil man sich so traf als so Landpunker. Und es gab aber auch kaum mehr. Also auch in Hamburg ging das erst los und wir waren eben unheimlich früh durch einen Zufall, aber auch weil es eben so sehr passte. Also in Timmendorfer Strand Punk sein, das war wirklich ideal, weil es so sehr dagegen auffiel. Auch das war wirklich, wirklich ideal, aber auch irgendwie auch anstrengend. Also wir sind auch gejagt worden von irgendwelchen Gangs und oder auch nach Hamburg kommen, war wirklich nicht lustig.
Gab es da andere Gangs naja, in Timmendorfer Strand?
Ja schon, also auf dem Land da, das war nie simpel. Oder es gab eben so zum Teil so Bundeswehrleute, die uns jagen wollten oder so Autoprolls und dieses ganze Zeugs. HSV-Fans, die uns nicht mochten und all das. Also das hat sich alles ein bisschen aufgelöst. Oder
ihr hattet viele Feinde.
Wir hatten echt viele Feinde.
Hattet ihr auch Freunde?
Eigentlich, wir wurden, glaube ich, zum Teil waren wir irgendwie ganz, das war auch attraktiv, Punk zu sein, jedenfalls in der Zeit so. Irgendwann dann nicht mehr so richtig. So als Battle-Phänomen in der Innenstadt ist es dann nicht mehr so spannend gewesen. Aber so eine Zeit lang war das, glaube ich, auch sehr attraktiv, wie so die meisten Jugendbewegungen ja irgendwie. Aber nee, wir waren schon auch irgendwie Outlaws. Also es war schon eine Entscheidung, das zu machen. Das war nicht einfach nur, ich ziehe mir was an und das ist dann Fashion. Also es war auch nicht Part-Time oder Wochenende, sondern das war jeden Tag. Und man hatte Ärger in der Familie, man hatte Ärger in der Schule, man hatte Ärger in der Lehre und man hatte Ärger mit anderen. Also das war schon eine Entscheidung, aber es ging eben nicht anders. Das musste man irgendwie... Ich glaube, wir wären sonst zum Teil eben untergegangen in dieser engen Atmosphäre und so hatten wir die Chance, da rauszukommen. Also für mich, eben als jemand, der nicht mal irgendeinen Schulabschluss oder irgendwas hatte, war es das Ticket, um überhaupt rauszukommen. Bis heute, finde ich, auf eine Art.
Ja?
Ja, irgendwie schon. Also dieses Selbermachen und eben nach Dingen suchen, das kannst auch du, hieß mal so ein Düsseldorfer Label. Das beherzige ich ja bis heute. Ich habe mir ja völlig autodidaktisch so alles selber angeschafft. Und das ist eben möglich, in der Kunst dann sozusagen. Ne? Mhm. Und das war natürlich schon eine große Chance. So. Und damit eben auch in eine andere Stadt zu kommen, da Gleichgesinnte zu finden und eben auch daraus dann auch so Strukturen zu schaffen. Also wir haben ja auch dieses St. Pauli selber machen oder was ja immer noch so ein Thema ist, dann wiederum in so Gentrifizierungsthemen. Das können wir ja alles gut, weil wir es so gelernt haben. Also wir haben mit unserem sich einmischen in Öffentlichkeit von der ersten Sekunde an. Also wir waren die Punks, die sich eingemischt haben und dann irgendwie auch mit Musik und Texten. Das hat man als Teenie gelernt und konnte das einfach so machen. Und das ist bis heute irgendwie so. Das heißt, unser Privates war da auch schon sofort politisch. Und das fühlen wir eben bis heute auch so. Und wir sind nie in dem Sinne, wir sind immer APO geblieben, also außerparlamentarisch. Das wollten wir auch. Wir wollten nie wirklich verantwortliche Politik machen. Das hat ja auch Nachteile, man kann eben nicht wirklich entscheiden. Aber dafür haben wir irgendwie ganz gut gelernt, mitzureden und eben auch innerhalb von größeren Strukturen und Kollektiven eben auch eine Stimme zu haben. Und das ist, glaube ich, das, was man eben, wo Hamburg auch stark drin ist, finde ich.
Ja, wann hat's dich nach Hamburg verschlagen? Wie alt warst du da? Ich glaube, du hast ja nach deiner Schule aber noch eine Ausbildung gemacht.
Genau, ich habe eine Kfz-Mechanikerlehre gemacht, eben bei meinem Stiefvater, weil sonst hätte ich nirgendwo eine bekommen, ohne irgendeinen
Super. Abschluss. Super, das Idee, war genau. Sicherlich nicht das, was du eigentlich wolltest.
Nee, gar oder? Nicht. Und ich war aber da, das habe ich mich auch nicht getraut, so direkt nur auf die Straße zu gehen. So späte 70er Jahre war Straße auch noch weniger möglich als heute vielleicht. Also ich glaube, heute könntest du schon irgendwie durchkommen mit irgendwelchen Jobs oder, aber die Zeiten waren ja ganz andere. Also es war nicht möglich, jetzt hier auf St. Pauli in irgendwelchen Kiezen mit in einem Café arbeiten oder irgendwie einen kleinen Plattenladen aufmachen. Und das war alles nicht möglich, würde ich sagen. Von daher habe ich das gemacht. Ich habe eine Lehre gemacht. Und das war, hat keinen Spaß gemacht für mich so. Also ich habe das irgendwie geschafft und, aber es gab auch da mörder viel Ärger, dann auch in der Berufsschule in Bad Oldesloe, so als Punker, boah, Horror.
Wirklich. Hört sich alles super an.
Nee, es war alles gar nicht lustig. Und es war auch wirklich, auch in dem Lehrbetrieb, es gab einfach nur immer Ärger. Und trotzdem hatte man dann so seine Wochenenden, wo wir dann irgendwie so extra auftreten und am Montag dann wieder zurück mussten in diese Lehre und, zum Teil habe ich das von Timmendorfer Strand aus gemacht, da muss ich auch immer noch fahren. Also ich war so mit 18 war ich Pendler. Und irgendwie so total also von da fuhr man dann auch irgendwie eine Stunde so und das war und wieder zurück, also und dann am Montag immer krass verkatert und irgendwie auch immer krank und es war wirklich nicht gut. Also so ich habe das als und eben es war eben auch so Lehrherren, die es noch gab und das war auch klar. Und von daher war das irgendwie für mich überhaupt keine lustige Zeit. Ich mochte trotzdem diese Umgebung des, damals konnte man das vielleicht noch so sehen, des Proletariats und so, was heute ja irgendwie verschwunden ist in irgendwelchen Dienstleistungsjobs so ganz viel. Und das hat irgendwie auch Bock gebracht, fand ich. Oder auch die Sprache und so dieses Gemeinsame da drin, in so einer Belegschaft zu sein, das mochte ich irgendwie. Und auch zum Teil auch der Humor, auch wenn er manchmal krass Bildzeitung und Spinnfoto war und auch irgendwie auch sehr männerdominiert war und so. Trotzdem gab es auch irgendwie lustigen Humor. Also es gibt nichts Schöneres als Chef ärgern.
Aber dann nach der Ausbildung nach Hamburg.
Ja, genau. Also nach der Ausbildung, beziehungsweise die Hälfte war schon Hamburg. Ich habe dann schon angefangen zur Hälfte der Ausbildung habe ich schon angefangen in Hamburg zu wohnen. Erst Ottensen, als Ottensen noch nicht so Ottensen war wie jetzt. Und sondern auch eher Arbeiter oder eben Migrationsgegend ja auch tatsächlich. Und dann sind wir an Fisch, haben wir eine große WG am Fischmarkt aufgemacht. Also wirklich so für 150 Mark und da wohnten 6 Leute drin, muss man sich vorstellen. Und es gab eben auch die St. Pauli nicht. So.
150 Mark für alle zusammen?
Ja, ja. Ah, ja, also
150 nicht pro Mark Person.
Kostete eine Wohnung für 6 Leute am Fischmarkt in den frühen 80er Jahren so. Und da konnte man eben sein und das hat funktioniert. Und ich habe dann zum Teil noch die Lehre gemacht in Rheinbeck, bin dann da immer hingefahren und habe dann, und das war das Allerglücklichste für meine Biografie, Zivildienst machen können. Und das konnte man dann in so einer Wohngruppe, so eine betreute Wohngruppe, hier mitten in der Innenstadt. Und das war das erste Mal, dass ich tatsächlich ein bisschen Geld sogar für was bekam. Die Lehre war sehr schlecht vergütet. Und trotzdem hatte man so gewisse Freiheiten. Und die Band hat sich dann schon gegründet. Und ich konnte schon Musik machen. Und die ließen einen auch so ein bisschen rumfahren. Ich glaube, die fanden uns irgendwie süß. Da waren irgendwie so mehrere Punks. Rocco hat auch in so einer, Rocco Schamoni auch in so einer WG. Was viele Leute, also die Hamburger Punkszene, nicht denkbar ohne Zivildienst irgendwie so ein Stück weit. Übrigens, ganz interessant, so große, große kulturelle Einflüsse ja auch Berlin. Weil man konnte ja, wenn man zum Beispiel studieren konnte, ich konnte das ja nicht, dann konnte man nach Berlin gehen als Mann, als junger Mann, ohne zur Bundeswehr zu müssen. Deswegen, das ist ganz interessant, das müsste mal untersucht werden, was für einen Einfluss junge, studierende Männer auf Berlin hatten, weil mein Cousin ist nach Berlin gegangen, der hat da studiert. Einfach nur, weil er nicht zum Bund wollte. Ist ziemlich interessant.
Aha, das wusste ich gar nicht.
Doch, also man musste nicht zur Bundeswehr und konnte nach, West-Berlin hat ja den Status, dass da eben kein Militär war, kein deutsches. Besser ist, sage ich, wäre den Anfängen. Und deswegen konnte man eben einfach so nach Berlin gehen. Das haben ganz, ganz viele gemacht. Ganz viele junge Männer sind aus dem Grund nach Berlin gegangen, um einfach nicht zum Bund zu müssen. Und ich habe dann verweigert, schön noch mit Gewissensprüfung, und habe dann in Hamburg eben in so eine Wohngruppe gehen können. Das war für mich super. Das waren dann fast 2 Jahre damals. Konnte man eben in der Stadt sein und schon was machen. Und wir hatten diese WG da am Fischmarkt. Und das war so mein Übergang zum nächsten Step, irgendwie so quasi dann Band und Künstler sein. So. Das war eigentlich wirklich sehr günstig.
Aber schon relativ strukturiert, ne? Also jetzt nicht, ich bin Punker in der Hafenstraße und hänge hier einfach ab und bin jetzt von zu Hause raus, sondern nee, ich bin jetzt in einer Wohngruppe, arbeite da.
Ja, aber das war trotzdem rumhängen in der, naja, also ich, wie gesagt, die Lehre, ja, das habe ich gemacht, weil ich irgendwie tatsächlich, da gab's das noch gar nicht so. Also es war wirklich, das gab's auch, aber so richtig Straßen gab's schon, aber das habe ich mich vielleicht auch nicht getraut, so einfach so. Und diese Lehre habe ich gemacht, weil ich sie machen konnte. Und die nächste Struktur, Zivildienst, musste ich machen. Oder ich hätte eben zur Bundeswehr gehen müssen. Also das Danach habe ich aber auch nie wieder irgendwie festgearbeitet, also wirklich nie wieder. Außer hier so gejobbt in der Kneipe hier auf dem Hamburger Berg, aber sonst eben nicht. Also so strukturiert war es nicht. Und wir hingen da schon
hörte
so
sich rum. Vielleicht gerade nur
ja,
so
ja,
an.
Genau, aber das waren, dass man irgendwie, die Dinge waren ja auch irgendwie, die waren ja auch erzwungen. Also die Lehre empfinde ich auch irgendwie als erzwungen. Und den Zivildienst schon auch, wobei ja eben für mich, für uns, für viele von uns irgendwie auch cool war sozusagen. Mhm. Also es war schon so ein Entree in so eine Selbstbestimmtheit dann am Ende.
Erinnerst du dich an deinen ersten Kiezbesuch eigentlich? Also wann du das erste Mal wirklich bewusst ja. so auf dem Kiez warst?
Also das war schon so, als ich noch Teenager, Punker, Timmendorfer war und wir fuhren immer zu den Konzerten in die Markthalle. In der Markthalle waren die wichtigen Punkkonzerte, also so alles. Da spielten auch The Clash oder Stranglers oder also wirklich so international die wichtigsten Punkbands. Und es gab so Punknächte von so einem Typen Alfred Hilsberg, die waren wichtig. Und da traf sich auch die gesamte deutsche Punkszene eigentlich so. Es waren immer dieselben 1000 Leute. Also so bis 1980, würde ich sagen, waren es immer dieselben. Deswegen kennen wir uns auch alle noch so. Also es waren, man traf wirklich, wenn man in Hannover auf ein Konzert fuhr, dann traf man auch da irgendwie wieder Ärzte oder Tote Hosen, hießen die dann noch nicht, aber so war das eben. Es waren irgendwie immer dieselben Leute. Und es gab Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Hannover und das war es erstmal. So an so Punk-Szenen und eben auf dem Land viel. Und da traf man immer dieselben Leute, man fuhr rum und sah immer dieselben Leute. Man hatte so eigene Fanzeilen und eigene Strukturen und eben auch die Orte. Und da war der Kiez schon so ein Ort und es gab eben das Karo-Viertel, was damals sehr wichtig war für so Punk-Szenen. Da gab es aber deswegen, weil es eine Kneipe gab und weil es so einen Laden gab, wo man so Nieten kaufen konnte. Da fuhr man dann wirklich aus Timmendorfer Strand nach Hamburg, um in einzigen Laden Norddeutschland irgendwie so blöde Nieten zu kaufen oder so Badges, wo so Punkbands drauf waren. Und man ging schon auf den Kiez so nach Konzerten und das war aber eben auch mördergefährlich. Also da sind wir auch echt immer nur gerannt und wir waren immer auch so Jungs. Irgendwie waren wir nie richtig Männer. Irgendwie ist das auch ein Stück weit so geblieben, habe ich das Gefühl. Also so irgendwie, das ist so dieses Jungsartige, ist bei uns irgendwie so immer so ein Stück weit geblieben.
Und ihr seid immer gerannt, weil ihr verfolgt wurdet?
Ja, unterschiedliche Leute. Ich habe ja schon ein paar so, manchmal waren es eben so ein bisschen so Fußballfans, die uns kacke fanden. Es gab so Teddyboys, die uns scheiße fanden. Es gab teilweise rechte Leute, also es gab alles, was uns irgendwie doof fand. Und wir flohen da irgendwie immer in so Läden rein. Ich weiß, einmal bin ich in so einen Sexshop reingeflohen, da hat der Typ mich wieder rausgeschmissen, weil ich noch zu jung war. Und das war einfach ätzend. Das war aber auch wirklich gefährlich. Also so.
Ja.
Und auf dem Land genauso.
Oder ist da mal was passiert?
Kiel war krass. Ja, man hat schon echt was abgekriegt, ne? Also öfter, klar. In Timmendorfer Strand hat man einen Typ auf mich geschossen. Mit einer scharfen Knarre, so. Also es gab's. Es war.
Was?
Norddeutschland war unglaublich krass. Also auch so eben, auch die Konzerte in Hamburg, gab ständig Schlägereien in der Markthalle, also ständig. Kiel. Also die Storys, die sind wirklich übel. Also es war
warum hat der Typ auf dich geschossen?
Weil er mich kacke fand, also Punker eben. Also das war wirklich...
Du kanntest den gar nicht.
Doch, der war bei so einer Gang.
Oh Gott, ja. Das sind ja Abgründe, die sich hier auftun.
Ja, also, ja schon. Das ist später so im Reality-TV ist das so zum Teil mal behandelt worden. Ich weiß nicht, es gab mal so eine Spiegel-TV. Da haben die so eine ganz berühmte Folge mal gemacht, ich glaube, die heißt Kneipenterroristen oder so in Kiel. Da sah man so ein paar Bilder, wie so Leute so sich geprügelt haben. Oder es gibt dieses berühmte Buch Andi Z. Das war so das Buch nach Christiane F., wo so ein Junge von so einem Imbissbesitzer, von so einem Kioskbesitzer erschossen wurde. Das hat Peter Zadek dann nochmal im Schauspielhaus als ein großes Theaterstück gespielt. Und diese Jungs, die waren so unterwegs, das waren so HSV-Fans und die prügelten sich ständig mit allem, was ihnen nicht passte. Also langhaarige Brillenträger, irgendwie so. Es war irgendwie wirklich wahnsinnig rau, so auf dem Kiez auch und auch überall. Also es war nicht lustig. Überhaupt, St. Pauli war überhaupt nicht lustig. St. Pauli war ultra arm und ultra rau. Und das Image ist immer noch so ein Stück so, es ist aber das Gegenteil, ja, wenn man so will. Es ist ja weder rau, es ist eher eine Marke und es ist ganz und gar nicht arm. Also das gibt es durchaus immer noch. Aber so insgesamt hat sich das halt sehr gedreht. Ne? Das ist halt so, das ist ja auch so ein bisschen, was unsere Biografie so mitgemacht hat, dass wir so diesen große Wandel von so einem Stadtteil, den keiner haben wollte. Also eben, man konnte da irgendwo wohnen, wo man wollte. Man konnte auch irgendwie eine Kneipe aufmachen. Das haben wir auch getan. Oder man konnte irgendwie einen Plattenladen aufmachen. Das alles ist ja längst vorbei. Irgendwann ist dann das, das Wasser entdeckt worden, die Elbe entdeckt worden und dann waren das plötzlich Lofts oder irgendwelche Working Spaces, bla bla und so weiter. Und man musste dann irgendwann anfangen, die Räume zu verteidigen. Aber das Ganze, das ist irgendwann gekippt. Also in meiner Erinnerung ist es gekippt, als der Cats-Bus hielt. Also da ging das so los. Echt? Da war auf einmal so, ja, kamen so die Bürger zurück. Da gab, hat dieses Musical da irgendwie so aufgemacht. Und dann kamen so Busse, Ladungen, die so reinfuhren. Und die fingen dann an, so ein bisschen so zu schauen. Aber das war so eine Zäsur. Also finde ich so dieses Cats. Und ansonsten gab es so verteilte Kneipen und dann so nach und nach natürlich mehr. Und dann haben Leute angefangen, ihre eigenen Strukturen so aufzubauen. Aber das ist so eine große Zäsur gewesen. Der Club natürlich, der das so auch mit vergrößert hat. Und auch da gab es ja die berühmte Geschichte. Ich glaube, die Mopo hat das sogar mal noch irgendwann noch mal aufgerollt. Ein so ein Typ, Dr. Mabuse, der wohnte in der Hafenstraße. Und der ging mit ein, das weiß ich noch. Ich wohnte genau gegenüber dann. Weil dann bin ich irgendwann umgezogen in die Bernhard-Nocht-Straße. Der ging immer mit seiner Totenkopfhahne alleine ins St. Pauli-Stadion. Also was Stadion war es ja gar nicht wirklich. Der hatte diese Fahne ganz alleine, schwenkte ganz alleine diese Totenkopfhahne und brüllte immer so, St. Pauli. Und sehr düsterer, sehr netter Dr. Mabuse, riesiger Kerl. Und der hat diesen Totenkopf, der müsste stinkend reich sein, der Typ. Ja. Hat den irgendwie eingeführt. So.
Nee, ich glaube leider nicht.
Nee,
ich glaube leider nicht. Hat er davon nämlich gar nichts gehabt, von seiner großartigen Totenkopf-Idee. Nee,
aber das ist so das Symbol der Geschichte, ne? Dass aus seinem Freibeutertum oder irgendwas anders machen wollen, so eine Marke wird und die dann irgendwie ja eben auch so gentrifiziert und auch eine teure wird. St. Pauli ist ja cool und St. Pauli hat ja auch besondere Merkmale, auch wirklich Dinge immer noch anders zu machen und so. Das ist alles in Ordnung. Aber trotzdem ist es auch gleichzeitig natürlich auch Geld, geht ja gar nicht anders. Und das war nicht Dr. Mabuse, glaube ich. Macht ja nichts. Und genauso der Hafen. Auch der Hafen hat ja was ganz Raues. Und mittlerweile ist der Hafen auch Magnet für Tourismus. Oder auch der Kiez als solches, der ja auch sowas so Rotlicht und was Raues verspricht, was ja auch irgendwie so nicht mehr ganz stimmt. Und ich glaube, das sind immer so die Dinge, die so kippen. Und das hat Vor- und Nachteile. Also man nennt es eben Gentrifizierung. Und damit haben wir zu tun. Also ich selber wohne hier, weil ich es mir irgendwie noch leisten kann. So sieht's aus.
Klar, natürlich.
Genau.
Aber wie nimmst du den Kiez heute wahr? Wenn du sagst, damals wollte hier niemand hin und es war also sehr rau.
Jetzt wollen da ganz viele hin. Man will hier wohnen, die Mieten sind sehr teuer, die Immobilienpreise sind super hoch, das ist Blankenese-Niveau. Und ansonsten ist es beides. Ich finde es immer noch super. Ich mag schon dieses kollektive Gefühl von Gemeinsamkeiten, die wir hier so gemeinsam leben. Und das hat auch so eine bestimmte Haltung. Und man ist auch so füreinander da, das finde ich super. Und dann gibt es natürlich auch Business. Also keine Frage, ne? Das ist klar. Und zum Teil kommt man natürlich auch vor wie Tapete. Also dass Leute einfach hier rumlaufen wollen, saufen oder essen oder was auch immer. Und dadurch man irgendwie zu so einer St. Pauli-Tapete wird. Aber das ist auch okay. Also so ist es nun mal. Also das ist, so war es schon immer mit Gentrifizierung. Wenn es dir nicht mehr passt, musst du eben gehen. Also so ist es eben, ne? Und ich nehme das so sehr ambivalent hin und mag es weiterhin und verstehe auch Ideen von, dass man was daraus machen will. Und es ist sehr unterschiedlich. Es hat sich total verändert. Mittlerweile ist es eben schon auch ein Geschäft und gleichzeitig aber auch schon noch ein alternativer Stadtteil. Also so im Gefüge von Leuten und so. Also das Miteinander, das ist schon auch besonders, finde ich.
Für dich ist diese Veränderung aber auch in Ordnung, ja?
Na, sie ist unumgänglich, glaube ich. Also es tauchen immer Begehrlichkeiten auf in besonderen Umgebungen und eben in so Alleinstellungsmerkmal. Das ist kaum zu verhindern. Das war schon im Quartier Latin so oder auf Manhattan so oder in London so. Und das ist, glaube ich, lässt sich kaum verändern. Also es war schon immer so. Also diese Art von Markenwertung. Nur trotzdem glaube ich, dass es legitim ist, sich auch gegen bestimmte Sachen zu wehren. Also, dass wir schon manchmal sagen, hey, okay, Partizipation von Anfang an oder wir wehren uns dagegen. Das ist ja auch wieder ein weiterer Teil so unserer Geschichte, auch vom Pudelclub oder von Park Fiction zum Beispiel, was ich ja irgendwie ganz wundervoll finde. Also so diese Idee zu haben, hier gibt es irgendeinen Freiraum und wir warten jetzt nicht, bis irgendjemand anfängt, darüber zu bestimmen oder daraus ein Geschäft machen will. Oder auch die Esso-Häuser, wo es denn irgendwie viel Trouble drum gab. Und da eben die Planbude so, finde ich, so wahnsinnig cool, das jeweils gemacht hat und sich da von Anfang an hingestellt haben und erstmal die Bürger fragen, die Leute, die dort wohnen, fragen, was wollen wir hier eigentlich? Und das hat Politik ja auch zum Teil gelernt, dass das auch Sinn macht. Also, dass man die Leute nicht übergeht, sondern mit denen gemeinsam was macht. Man nennt das Kollaboration, aber so als positiven Begriff. Und das, glaube ich, ist eine ziemliche Stärke auch von St. Pauli. Dass man eigentlich miteinander kommuniziert und erstmal guckt, wie kriegen wir es gemeinsam hin. Und das hat Politik eben auch gelernt. Also, dass es Sinn macht, darauf zu achten, was die Leute eben, was vielleicht für Begehrlichkeiten das durchgibt und nicht einfach das Ganze zu overrulen von Anfang an. Deswegen ist diese Art von Partizipation sehr speziell und sehr besonders und fast schon Merkmal von auch von St. Pauli und seiner Umgebung. Das schätze ich daran sehr. Aber viele Sachen sind nicht aufzuhalten. Es gibt diese Sachen, diese umkämpften Räume sind zum Teil nur noch Inseln. Also auch die Flora ist ja eine Insel und die Flora kann man finden, wie man will. Aber sie ist eine interessante Insel für was Alleinstehendes und teilweise macht sie es nur taktisch, meiner Ansicht nach. Aber trotzdem ist es ein Raum, der irgendwie ein Freiraum ist und das finde ich irgendwie wichtig und gut. Auf der anderen Seite ist sogar die Flora auch schon irgendwie ein Touristenmerkmal. Also du kannst hier einen Kuchen kaufen von der roten Flora und so. Also das ist ja, das ist immer so die Umkehrung. Oder keine Hafenrundfahrt ohne die interessanten Hafenstraßenhäuser und so. Das kommt immer so dazu. Also das Verwegene ist gleichzeitig auch Marke. Und wir so als Kreativklässler sind auch das bunte, interessante St. Pauli und gleichzeitig aber auch die bestimmte Sachen nicht mitmachen wollen. Also das ist immer so. Und auch untereinander zum Teil gibt es natürlich auch unterschiedliche Interessen und Begehrlichkeiten natürlich.
Klar, je nachdem, was man hier so macht, ne?
Ganz genau.
Hast du, als du nach St. Pauli gezogen bist, seitdem immer hier gelebt? Weil dafür, dass du vorher so suchend, nenne ich es mal, warst, ist das dann ja vielleicht schon ziemlich Heimat hier, ne?
Ja, also Heimat ist für mich ein Begriff, der mich nicht so interessiert. Aber das hat so Gründe, weil er zum Teil auch, finde ich, von den falschen Leuten benutzt wird. Aber ich bin in Hamburg um St. Pauli rumgekreist, glaube ich, immer. Also ich habe gerade mal in der Schanze gewohnt und gerade mal am Anfang in Ottensen. Und dann einmal in der Neustadt, da unten Landungsbrücken und sonst mehr. Ich habe hier auch im Hochhaus auf der Reeperbahn mal gewohnt, im 15. Stock, was irgendwie auch super war, fand ich. Auch irgendwie anonym, lustig. Also man ging da so rein, das war total krass.
Da am Nobistor, oder?
Ja. Und fuhr so hoch und war auf einmal oben im 15. so überall. Das war irgendwie cool. Und dann auch weiter unten am Hafen. Und jetzt hier, ich weiß nicht, ich komme nicht so ganz weg. Das ist schon so. Aber gar nicht, weil ich jetzt so Kiez-Fan bin, sondern es sind eher die Menschen so insgesamt, glaube ich. Und weil ich das schon schätze, ich mag, was an Hamburg besonders ist, dass man dieses zu Fußartige ist irgendwie auch super. Also da, wo ich hin will, das schaffe ich alles zu Fuß. Und das kann man auch irgendwie langweilig finden, aber mir gefällt das irgendwie auch. Also wenn man in Berlin ist, da gibt es gleich mal so 5 relevante Kieze und Hamburg irgendwie ja eher so einen. Also plus Schanze, Ottensen und dann vielleicht noch St. Georg und so. Aber da sind so die Leute, mit denen man so zu tun hat, wenn sie nicht vertrieben werden. Also das passiert ja eben auch. Ne? Es gibt ja eine Verdrängung und wenn du hier deine Wohnung verlierst, findest du eigentlich kaum eine neue. Weil es einfach so unglaublich teuer ist und weil es auch nichts gibt. Ne? Das ist schon wirklich Verdrängung. Gerade so alte Kiezianerinnen, die verlieren das hier oft. Und natürlich gibt es auch die Investorinnen, die eben auch da so bestimmte Begehrlichkeiten haben. Das ist ja alles nichts Neues oder auch kaputt wohnen und so weiter. Das gibt's hier alles, weil es einfach auch da hohe Begehrlichkeiten gibt, weil es einfach wirklich teuer ist. Ne? Da gibt es ein paar Sachen, die sind toll durchgesetzt. Auch unser Pudelclub ist dem öffentlichen Markt mittlerweile entzogen. Und auch das Park Fiction, da sollte ja mal ein Haus hin, so ein Büroturm. Und das gibt's nicht. Und da haben wir, glaube ich, so gemeinsam schon eine ganze Menge erreicht so für so Stadtgesellschaft. Das ist schon in Ordnung. Deswegen, aber es gibt immer wieder. Und da muss man irgendwie rechtzeitig aufpassen. Aber eben umgekehrt, auch Politik versteht das zum Teil. Und ich glaube, es macht auch Sinn für die, auch gemeinsam mit den Leuten was neu zu strukturieren. Also das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Ja.
Und dieses Selbermachen ist eben aber auch so ein Punkt da drin. Ne?
Lass uns einmal zum Pudel kommen. Weil du hast mit Rocco Schamoni damals, glaube ich, einfach einen Schlüssel in die Hand gedrückt gekriegt, ne? Für dieses wirklich ja historische, denkmalgeschützte Holzhaus, in dem früher ein Schmugglergefängnis war, mit schönster Sicht aufs Wasser.
Ja, also wir haben den Pudelclub ja so in der Schanze aufgemacht, den ersten, wo es die Schanze noch gar nicht gab, wie man sie kennt. Also wirklich nicht. Da war nichts. Also da gab es irgendwie dieses Angels Place, wo so früher Hells Angels drin waren und sonst eigentlich fast nichts. Und dann so Subito und so ein paar ganz kleine Läden. Und da haben wir so eine Eckkneipe an der Bartelstraße, haben wir Schanzenstraße, Bartelstraße, einfach so, also Rock hat dann Schlüssel in die Hand gekriegt, weil er da sein Fahrrad abstellen wollte, in so einer leeren bürgerlichen Kneipe. Und da haben wir dann angefangen, so einen Laden draus zu machen, immer so ab und zu mal. Nur so per Telefon Leute angerufen, die sogenannte Actionlist durchtelefoniert. Und dann kamen so Leute, es war total anstrengend. Ich weiß, dass man immer Freitagnachmittag saß man da am Telefon, immer denselben Text und dann immer so und aufgelegt. Und kommt bitte heute Abend das und das Programm, Helge Schneider spielt und so. Es war ja verrückt, wer da so auftrat in dieser Eckkneipe. Und das Zweite war dann, dass wir eben mit einem sehr professionellen Gastronom, Norbert, der hier auch so den Tempelhof und das Sorgenbrecher machte, der fragte uns, weil er irgendwie merkte, wir haben da so Leute um uns herum, ob wir gemeinsam was aufmachen wollen. Dann haben wir zusammen das da unten gefunden am Hafen. Und das hat da auch niemanden interessiert. Das war zu. Der Fischmarkt war so ziemlich wenig da eigentlich. Da gab es nichts mehr und das brauchte einfach niemand. Also ganz viel hier brauchte anscheinend niemand. Das ist so dieses, also der Bürger wollte hier nicht sein, außer wenn auf dem Fischmarkt oder im Rotlicht. Und ansonsten war hier einfach nichts. Das ist noch gar nicht so lange her. Und in der Schanze ja noch weniger. Und da bekamen wir eben den Schlüssel und konnten da eben einen Laden aufmachen. Und das haben wir dann getan. Das funktionierte auch ziemlich schnell, ziemlich gut. Sonst hätte man sich das auch nie leisten können. Wir mussten daran auch nichts verändern. Wir haben es genauso gelassen. Es war eben diese Kneipe zum Fischmarkt und nichts weiter. Und vorher eben so ein Schmugglerknast. Also immer noch so diese Gitterstäbe, die gibt's, glaube ich, immer noch. Und man konnte es einfach aufmachen. Wir hatten keine Mark für Inventar gehabt. Man hat es einfach aufgemacht. Und das war dann eben der Pudelclub. Und der Golden Pudelclub, weil wir wollten ja eine Steigerung. Und das
aber
wurde
golden
dann
ist wichtig,
was.
Ne? Goldene Zitronen, ja, Golden
Pudelclub. Vielleicht. Also das ist eben so.
Der goldene Schorsch.
So, das sind so die Auszeichnungen, die man sonst nie bekommen würde. War man eben
von obwohl, sich, du hast von mir vorhin erzählt, du hast eine Auszeichnung.
Ja, ich habe einen Preis, Hörspielpreis, ja, das habe ich. Aber ansonsten, genau, nicht so dekoriert. Auf jeden Fall konnte man da einfach loslegen, ne? Und für eine ganz, ganz geringe Miete und sonst eben nichts. Und da kam dann auch jemand so vom, wie nennt sich das, die das konzessionieren, so vergessen. Und ging da so rein und kam wieder raus und fing an zu lachen. Und meinte so, das werde ich euch niemals konzessionieren. Das war dann wirklich so noch so klassisch mit einem Schnäpschen und einem weiteren Schnäpschen. Und am Ende hat er uns das abgenommen, den Laden. Das war wirklich, also das sind noch so die alten Stories. Und dadurch haben wir da eine Konzession bekommen. Und ich musste dann aber auch den sogenannten Hackschein machen. Da musst du irgendwie in die Handelskammer und musst da, und das ist wirklich krass, musst du 2 Vormittage am Wochenende mit anderen Gastronomen aus Hamburg, das riecht unglaublich nach Alkohol, musst du jeweils 4 Stunden da hocken und hörst dir so an, wie man mit Lebensmitteln umgeht. Ich habe eine Imbisskonzession. Also ich habe den Golden Pudelclub Hackschein bekommen und das heißt Hackschein, weil man lernen musste, das ist so Volkssprech, wie man Hackfrisch hält. Deswegen heißt das Hackschein. Aber das war dann die Konzession für den Laden. So, sonst hätten wir es nicht bekommen. Und dann hätten wir theoretisch auch irgendwas Imbissmäßiges machen können. Aber
das kannst du ja immer noch.
Ich bin ja eigentlich, also wenn nichts mehr geht, kann ich immer noch mit meinem Hackschein, kann ich immer noch eine Imbissbude aufmachen. Genau.
Ja, hier, Schorsch und Currywurst,
genau,
ist ja
also
nun.
Genau. Ja, ich bin aber, die Konkurrenz traue ich mir nicht zu.
Nee.
Jedenfalls, das war schon, musste man schon so offiziell, aber das bekam man auch irgendwie. Aber das Lustige war wirklich, in dieser Handelskammer, da saßen die alle. Und es war angesagt, wenn einer einschläft, muss er nächstes Wochenende wiederkommen. Und dann hingen die da so, diese verkaterten Gastronomen und mussten irgendwie durch diese 4 Stunden durch beim Hackschein. Das war wirklich lustig.
Ja, sehr schön.
Ja.
Aber ihr wolltet ja einen besonderen, also ich weiß gar nicht, ob das Ziel war am Anfang, aber ihr habt ja einen besonderen Ort geschaffen mit dem Pudel. Hattet ihr dieses Ziel schon vorher, so einen Ort zu schaffen oder habt ihr einfach nur Schlüssel und Laden auf?
Na, also beides, würde ich sagen, aber wir wollten was anders machen, wie ja immer eigentlich. Also wir haben einen Laden aufgemacht, weil uns auch andere Läden oft nicht gefielen. Also wir fanden so Türsteherpolitik blöd, wir fanden, dass jeder und jede so reinkommen sollte, wir fanden so so dieses DJ-mäßige, wo fast immer nur Männer rumstanden, fanden wir doof. Wir wollten, dass Frauen auflegten. Wir wollten auch was sagen. Und deswegen haben wir so angefangen, die DJs oder Janes zu zwingen, mit nur einem Plattenspieler zu arbeiten. Das heißt, man musste zwischendurch ein Mikrofon in der Hand haben. Und dann fing, das nannte sich dann irgendwann mal als so eine kleine Welle Easy Listening. Da spielte man so Musik und sprach dazu. Also wir wollten wirklich was anders machen, alles, was uns nicht so gefiel. Wir wollten, dass es nicht so teuer ist. Wir wollten also eigentlich so zum Selbstkostenlebpreis. Wir wollten da nichts mit verdienen. Ich habe vom Pudelclub nie einen Cent bekommen, bis heute. Rocco auch nicht. Also die da so fest täglich arbeiten, die kriegen das logischerweise. Aber sonst eben nicht. Und eigentlich wollten wir das. Wir wollten schon so eine Alternative zu so einem, ja, zu so einem professioneller werdenden Gastro-Ausgehbetrieb. Das fand nämlich statt in Hamburg. Also das änderte sich auch, es wurde irgendwie teurer. Es gab eben die Türsteher und all das. Und wir wollten eben das Gegenteil. Wir wollten schon so einen freien Begegnungsort. Und einen, der sehr unhierarchisch ist. Und das wollten wir einfach. Und irgendwie auch, das war jetzt eben nicht so gedacht als Idee von Job oder so. Es war erstmal so ein Begegnungsraum. Wir wollten eigentlich ein Jugendzentrum, was es nicht gab, glaube ich. Und wir wollten natürlich, dass man da drin auftreten konnte. Und wir haben dann eben so ein Programm gemacht, was aber eben auch klar war, dass man da auch nicht so viel bekam, aber dafür war es dann irgendwie so ein bisschen freier und jeder konnte kommen und geben ganz wenig Eintritt. Das wollten wir. Und das ist es ja bis heute auch. Und wir wollten schon auch politisch intervenieren. Also wir hatten ja immer eine Haltung oder wir haben uns auch verhalten und haben dann immer auch mal den Namen geändert. Und der Laden hieß auch eine Zeit lang mal Dr. Helmut Kohl. Der Pudelclub, der wurde einfach umgekehrt.
Echt, das wusste ich gar nicht.
Ja, aber richtig mit Schild und so, da stand dann Dr. Helmut Kohl dran. Also ziemlich lustig eigentlich.
Ja.
Und eben, wir wollten eigentlich schon dieses, schon so ein Gegenteil sein von so einem, ja, schon von so einer immer professionell teurer werdenden Ausgehkultur. Und das ist ja bis heute so ein Stück weit so. Und wir wollten schon so ein Antiprogramm zu den vorherrschenden Sachen. Also das klingt immer so heroisch, aber wir wollten das einfach. Also wir wollten einfach, weil wir zum Teil keinen Bock hatten auf die Läden, die es so gab. Und wir wollten aber auch dadaistisch sein und irgendwie auch irgendwie Scheiße bauen mit so einem Laden, auch mit so einem Raum und eben auch mit so einem, ja, mit so einem Freiraum. Und es sollte eben auch jeder und jede reinkommen dürfen, was den Raum manchmal anstrengend macht. Und das hat auch nicht, das haben wir auch nicht mehr ganz durchgehalten dann irgendwann. Mhm. Aber so erstmal war das so die Grundidee.
Aber also ihr habt ja einen Ort geschaffen, um den sehr gekämpft wurde auch.
Ja.
Also ich habe noch so ein Bild vor Augen. Der Laden ist ja 2016 abgebrannt oder angezündet worden.
Ja.
Und ich habe noch so ein Bild vor Augen, wie irgendwer da Blumen vor die Tür gelegt hat, vor den Laden. Das fand ich ganz rührend irgendwie. Ja. Also es wurde ja auch in großen Aktionen gekämpft, ja, klar. Ja. Aber es waren auch so ganz kleine Gesten. Und wurde das damals eigentlich jemals aufgeklärt, was da passiert ist?
Also wir hatten Stress mit einem Kollegen, mit dem wir uns dann getrennt haben, der was anderes draus machen wollte und darum wurden gekämpft. Aber wir wissen bis heute nicht genau, wer da wie was angesteckt hat. Das kann alles Mögliche gewesen sein. Ist auch so ein bisschen egal dann am Ende. Aber es war natürlich fatal, weil du dann doch nicht irgendwie genug Geld kriegst von irgendwelchen Versicherungen und. Aber es wurde eben auch dann eben, es hat schon so ein, auch da wieder so ein Kollektiv dann eben entschieden, wir brauchen diesen Laden. Und es gab ja dann auch Aktionen dafür und eine große Solidarität, dass es diesen Laden eben wieder geben kann. Und das bleibt jetzt bis heute. Jetzt ist es eben von zwei Stiftungen bezahlt. Und wir sind aber als Verein, als Golden Pudel Club Verein sozusagen oder Verfüge Verein, sind wir für immer berechtigt, das Programm zu machen. Und das ist das Coole daran. Also dieser Raum ist für immer frei sozusagen und frei denkend auch. Das ist eigentlich schon ziemlich einmalig so. Aber klar auch luxuriös erkauft und zwar sehr teuer erkauft. Also es war eben nicht mehr so, dass das einfach für null einen Schlüssel gab dann, sondern für sehr viel Geld.
Naja, aber wenn jemand anders das Geld gibt und du trotzdem noch dein Programm machen darfst, ist ja irgendwie ziemlich cool.
Aber das war eben auch in dem Sinne luxuriös, weil es eben auch so eine große Solidarität gab und der Laden auch schon so bekannt war natürlich. Das kriegt jetzt auch nicht jeder, ne? Das ist schon so besonders da dran. Mhm. Aber dafür empfinden wir ihn eben auch, ja, schon, dass ja, wir wünschen uns auch schon eine Mitgestaltung, auch von Publikum. Das war auch eben so ein bisschen so eine zentrale Idee, dass auch von Anfang an auch so Programm so ein bisschen mitgestaltet wird. Und es gab eine Kunstgruppe. Wir haben so eine eigene Akademie gegründet, wo tatsächlich Jonathan Mese mit drin war und auch Daniel Richter mit drin waren und Albert Oehlen, weil wir was Außerakademisches machen wollten, also auch gegen so Kunsthochschulen. Wir haben die aufgenommen, die nicht angenommen wurden an der Kunsthochschule. Das war dann so, wir haben so einen Kunstraum da gehabt. Also es war schon immer so ein bisschen schon so ein alternativer Raum, wenn man so will.
Und da bist du heute auch noch dran beteiligt, also in dem Verein.
Genau, beteiligt. Ich bin halt so in irgendeinem Konsortium, was da sich trifft und überlegt, wie es weitergeht quasi mit der Gestaltung des Programms und des Vereins sozusagen. Aber ich bin milder Alterspräsident. Oder irgendwie sowas mit Rocky zusammen.
Der Beisitzer.
Irgendwann werden wir mal ausscheiden oder man wird uns rauswählen oder keine Ahnung.
Nee, ich glaube, das wird nichts. Sie werden euch nicht rauslassen.
Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Aber es ist schon okay. Also ich meine, das muss ich auch sagen, also bei all dem Ärger. Und wir hatten echt viel doch Negativthemen da drin. Eben auch als es brannte oder als wir da so kämpfen mussten. Und wir waren ja vor Gericht und so weiter. Muss ich sagen, so einfach aufhören, das geht dann auch irgendwann nicht mehr. Man kämpft dann doch um seine eigene Geschichte und das berührt einen irgendwie. Also auch wenn ich da gar nicht groß was mitsagen will oder nicht da täglich hingehe und das auch andere wirklich auch besser machen oder auch jünger machen und so, toucht einen das irgendwie. Das ist ganz interessant. Also das ist dann irgend so eine, schon eben so eine, also ich habe ja eben schon mal gesagt, dass ich das Wort Heimat nicht mag, weil das zum Teil missbraucht wird, finde ich. Man kämpft dann plötzlich so komisch für Heimat oder noch schlimmer für Nationen und so. Aber trotzdem gibt's natürlich auch so Verbindungen. Und sei es so kulturelle. Also so eine, ja, irgendwie so, was so eine Gemeinschaft angeht. Und da drin hat man natürlich auch so seine Erzählung. Und diese Erzählung verlässt einen eben auch nicht so einfach. Oder es sind dann irgendwas so, also wie so neurologisches Zeugs, wie so Blick oder Geruch oder eben so ein Spirit oder sowas. Das gibt's eben für mich natürlich auch. Kann man, andere nennen das vielleicht Heimat, ich mag es nicht so gern.
Das ist ja total okay, du musst das Wort auch nicht benutzen, nee. Das ist in Ordnung für
mich. Habe ich es gesagt.
Ich glaube.
Das löscht du.
Die meisten kennen dich ja als Sänger von den Goldenen Zitronen, würde ich sagen. Und du arbeitest aber hauptsächlich mittlerweile im Theater als Autor, Regisseur und hast schon wirklich ganz, ganz viele Stücke gemacht, ne?
Ja. Also ich habe tatsächlich jetzt schon, ich glaube, so ungefähr 60 Theaterstücke irgendwie, die meisten selbst gebastelt. Ich würde immer auch da nicht so sagen geschrieben. Das klingt immer so, als würde man da so in so einem Elfenbeinturm. Man trifft sich da auch mit Leuten, hat Ideen und entwickelt das. Aber ja, ich habe jetzt schon 60 Abende gemacht an ganz unterschiedlichen Häusern. Meistens an großen tatsächlich, weil das eher so urbane Themen sind. Also das ist ein bisschen der Grund auch. Und ich war ganz viel in Zürich und München und viel in Wien und Berlin. Und immer auch in Hamburg, auch schon am Schauspielhaus Unterlier, aber ja, das ist das, was ich auch sehr schätze, für eine Zeit, woanders was machen zu können. Jetzt war ich gerade in Wien und dann geht's nach Bremen nach dem Sommer. Und ich mache auch teilweise da musikalische Abende und habe auch schon 3 Opern gemacht und das gefällt mir. Und das machen können da drin, ich finde Theater einfach unglaublich, unglaublich toll, weil die so viel können. Weil die so Factories sind. Also Theater, das gibt's eigentlich gar nicht. Das sind Kunstproduktionshäuser mitten in der Stadt, die alles können. Also vom Schuh basteln bis irgendwie Videobeamer haben. Also für so freie Künstler, die so komplett Abende gestalten wollen, ist das einfach unglaublich ideal. Und das ist, die gehören ja den Bürgerinnen und deswegen haben die eigentlich zu Unrecht, finde ich, oder man traut sich nicht recht, eigentlich immer noch einen etwas falschen Ruf. Diese Häuser gehören eigentlich uns. Die müssen viel offener sein, finde ich noch. Also auch für mich war das, bevor ich dann angefangen habe, Theater zu machen, das ist jetzt 22 Jahre her, waren das irgendwie auch so merkwürdige bürgerliche Verschlusstempel, wo man irgendwie nicht rein wollte oder nicht rein kam. Und ich glaube, so ist das gar nicht. Gerade in Theatern werden irgendwie doch sehr interessante Themen behandelt und vielleicht sogar am schärfsten. Der Diskurs ist zum Teil auch am schärfsten dort, und weil es so sehr viel um Sprache geht und so weiter. Deswegen gefällt mir Theater sehr. Ich mache aber meistens Musik, Musikabende oder manchmal Installationen und so weiter. Von daher fühle ich mich da unglaublich wohl. Und ich mache da eigentlich nichts anderes. Also die Texte, die ich mache, gibt's auch bei den Goldenen Zitronen, aber auch im Theater oder auch in einem Hörspiel. Oder jetzt, ich habe eine neue Band gegründet mit 2 Leuten zusammen, Raison, die Vernunft. Und das kommt jetzt im Juni raus. Und auch da gibt es teilweise.
Ach, war das Musiken? Das Neue, was genau. Du Wir haben den Termin ja ein bisschen geschoben,
ah, ja, genau,
weil es was Neues gibt.
Genau, im Juni. Jetzt schick
darauf habe ich ja gewartet.
Jetzt ich schicke dir dann nochmal 2 Videos. Jetzt für dich. Da hast du jetzt so lange drauf warten müssen.
Ja, ich musste ein bisschen warten.
Genau, und da fassen gerne. Wir auch so ein Stück weit auch so teilweise Theatersachen zusammen, aber das ist dann, klingt dann trotzdem wie richtig Popmusik. Also wir werden damit auch auf Tour gehen und das ist jetzt so mein aktuelles Projekt, wenn man so will, was im Juni eben rauskommt. Wir machen jetzt gerade Videos und ich schicke dir das einfach nochmal.
Also eine ganz neue Band.
Neue Band, also einer von den Goldenen Zitronen ist dabei, der auch mit Sophia Kennedy zusammen ist und spielt. Und ein weiterer Herr aus Berlin, der da so ein großes Studio hat, der tatsächlich verrückterweise auch bei Nena Gitarre spielt. Und
wie heißen die Herren denn?
Mens Rehns heißt einer, der ist auch bei den Goldies mit dabei und PC Nackt. Und der ist so
PC
ein,
was?
PC Nackt. Der ist so ein multitalentierter Musikant, der irgendwie verrückterweise schon für 2 Grammys nominiert ist und irgendwie so für mich mein Haupttheatermusiker ist und wir machen viel zusammen und jetzt haben wir eben diese Band gegründet und damit werden wir auch unterwegs sein und eben Mens Rehns, der auch bei Sophia Kennedy dabei ist, der produziert hat auch viel bei den Zitronen eben produziert und ich finde den auch, ich finde die beide einfach Musik, ich bin eigentlich Fan von den beiden Typen so. Und da haben wir jetzt diese Gruppe und das kommt im Juni eben raus. So viele Leute wie möglich wird das heißen.
So viele Leute wie
möglich. Ja, und das sind doch recht politische Texte wieder und aber irgendwie, glaube ich, kann man sich das ein bisschen angenehmer vielleicht anhören als die Goldenen Zitronen, könnte sein. Goldene Zitronen kann man ja immer schlecht, die kannst du nicht beim Spülen so laufen lassen. Da musst du irgendwie zuhören, sonst funktioniert das irgendwie nicht, weil die Texte auch so unglaublich vordergründig sind. Und der Sänger, der nervt auch so stark. Also der am meisten singt da. Mir hat mal jemand gesagt, ich wäre so die Hildegard Knef des Punk. Also irgendwie so meckeriges, nervöses, hysterisches Singen. Bei dieser Raison-Band ist es ein bisschen anders, aber ich glaube, ich werde es nicht mehr, ganz sauber werde ich es nicht mehr kriegen. So.
Aber ich bin die voll Hildegard Knef, das ist ja nicht so nett. Obwohl.
Hildegard.
Die Hildegard mochten sehr, sehr viele.
Ja, eben. Also. Ich fand die auch immer toll und auch so als Dame, so mit ihrer Haltung. Und so, für mich passt das, ehrlich gesagt. Also nicht, was sie denn so sang, das mochte ich nie. Aber ansonsten passt das eigentlich. Ich komme damit klar.
Das ist schön. Ja. Geht ihr dann auch richtig auf Tour und so?
Ja. Das kommt dann auch. Wir spielen dann im Herbst und so.
Herbst. Können wir euch in Hamburg bestaunen?
Ja, ich glaube schon. Ich weiß noch nicht genau. Ja, ganz sicher. Ja, klar.
Also jetzt noch nichts Konkretes, ja?
Nee, also jetzt so Tourdaten kann ich dir jetzt irgendwie noch nicht genau sagen. Das muss dann noch geplant werden.
Das kommt dann.
Ja.
Okay, spannend.
Ja,
genug, ja, oder? Das wirst du mir mitteilen. Genug.
Oder?
Genug ist genug, ja. Wir stoppen jetzt. Ich danke dir sehr cool. Für das Gespräch.
Ja, ebenfalls. Herzlichen Dank. Ich bin schon gespannt. Ich glaube, ich höre es mir an.
Das wäre gut.
Die anderen auch alle. Dankeschön.
Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann hört doch auf jeden Fall noch andere Folgen. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple Music oder was ihr sonst nutzt und besucht uns bei Instagram. Da sind wir seit kurzem auch zu finden. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank.